So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur 13. Sitzung der Kinderkommission. Möge uns diese Zahl Glück bringen. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute nicht nur Kiko da ist, der immer da ist, sondern auch die Kinderchancenkoordinatorin der Bundesregierung. Herzlich willkommen, liebe Staatssekretärin Wulff. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ein paar organisatorische Hinweise. Wir haben heute einen geplanten Fototermin. Der wird 18.15 Uhr stattfinden. Wäre schön, wenn Sie dann alle noch da sind. Das sollte mit der namentlichen Abstimmung alles klappen. Die ist um ungefähr 18.40 Uhr momentan. Also sind wir da alle ganz entspannt. Also 18.40 Uhr geht's los, stand jetzt. Also sollten wir hinbekommen. Die Tagesordnung für die heutige Sitzung ist Ihnen fristgerecht zugegangen. Top 1 ist öffentlich. Und die übrigen Tagesordnungspunkte nicht öffentlich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können wie immer die Sitzung live per Video verfolgen. Wir beginnen jetzt mit Top 1, einem öffentlichen Austausch mit der Kinderchancenkoordinatorin der Bundesregierung, der Kollegin Mareike Wulff. Hallo, habe ich ja schon angekündigt. Eigentlich gibt es in der Kinderkommission die Tradition, dass der ehemalige Schulleiter, die zu spät ist, immer extra begrüßt, Frau Slavik. Es gibt auch noch eine zweite Tradition, die werden Sie später auch noch kennenlernen, aber die ist nicht von mir eingeführt worden. Mal gucken, ob wir die heute auch noch bekommen. Also, genau. Ja, glaube ich auch. In Top 2 haben wir dann eine Pressemitteilung zum Internationalen Kinderbuchtag. Top 3 ist dann Verschiedenes. Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung? Das sehe ich nicht. Dann können wir so verfahren und wir beginnen mit Top 1. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, was wir da machen. Und Frau Wulff ist ja parlamentarische Staatssekretärin im Bildungs- und Familienministerium und auch die Kinderchancenkoordinatorin der Bundesregierung. Und deswegen sind Sie heute hier. Wir haben uns so vereinbart, dass Sie jetzt gleich ein Eingangsstatement halten. Aber vorher muss ich noch darauf hinweisen, dass der öffentliche Teil der Sitzung live übertragen und aufgezeichnet wird und morgen per Video, das Video dann auf der Mediathek, auf bundestag.de und auf YouTube abrufbar sein wird. Es wird eine Tonaufzeichnung angefertigt und ein Wortprotokoll des Fachgesprächs erstellen zu können. Die restliche Sitzung gibt es dann ein Beschlussprotokoll. Das vollständige Protokoll der gesamten Sitzung wird gegebenerzeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein. Eigene Foto- und Videoaufnahmen sind während der Sitzung nicht gestattet. So, damit haben wir die Formalie abgehakt und wie gesagt, wir haben uns so verständigt, dass die Staatssekretärin jetzt ein ungefähr 10-15-minütiges Eingangsstatement halten wird und dann kommen wir in einen Austausch. Schön, dass Sie da sind. Los geht's.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Vorsitzender Hose, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, liebe Gäste und natürlich auch liebe alle Zugeschalteten und Interessierten. Es ist mir erstmal eine Ehre, hier hinter dem KIKO Platz zu nehmen zum ersten Mal und in der Kinderkommission zu sein, deren Arbeit ich natürlich auch in der letzten Legislatur verfolgt habe, aber auch sehr aktiv in dieser Legislatur. Und ich muss sagen, die KIKO hat schon eine Sichtbarkeit entfaltet in dieser Legislatur, die beachtlich ist. Und dafür noch mal ein Dank und auch die Wertschätzung, dass Sie sich hier so den Themen ernsthaft und auch fraktionsübergreifend annehmen. Ich glaube, davon kann ein Parlament, aber auch die Politik für Kinder und Jugendliche nur sehr stark profitieren. Und vor einer Woche diskutierten Sie hier mit Expertinnen und Experten im Saal das Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und während dieser Anhörung fiel ein Satz, den ich einmal zitieren möchte: Wenn Kinder betroffen sind, dann trifft es ein ganzes System. Zitat Ende. Dieser Satz der Sachverständigen Cornelia Metke ist mir gut in Erinnerung geblieben, denn dieser Satz, der bringt auf den Punkt, wofür wir arbeiten, alle gemeinsam, Sie als Mitglieder der Kinderkommission, ich als Kinderchancenkoordinatorin der Bundesregierung. Wir arbeiten am Ende für jedes einzelne Kind im Land und dafür, dass jedes Kind in unserem Land gut, gesund und vor allen Dingen behütet aufwachsen kann. Und zugleich arbeiten wir für ein ganzes System, für unsere ganze Gesellschaft, denn starke Kinder stärken eben unsere Gesellschaft. Wenn wir gemeinsam den Kindern in unserem Land Chancen eröffnen, eröffnen wir auch unserer Gesellschaft neue Chancen. Und genau darum geht es mir in meinem neuen Amt. Ich möchte Kinderchancen nicht nur koordinieren, wir wollen gemeinsam Kindern Chancen eröffnen, zum Wohle jedes einzelnen Kindes, aber auch zum Wohle aller. Und dafür möchte ich ein paar konkrete Beispiele nennen, was das bedeuten kann. Wenn wir Familien sehr frühzeitig unterstützen, so wie wir es im Ministerium etwa mit den frühen Hilfen tun, dann ermöglichen wir es Kindern, sich bestmöglich zu entwickeln. Die frühen Hilfen greifen ja quasi schon vor der Geburt eines Kindes in den wirklich prägenden ersten 1000 Tagen des Kindes, indem wir die Erziehungskompetenz von Eltern, die gerade in sehr prekären Situationen sich befinden, stärken und stützen. Zugleich stärken wir die Familien und fördern ebenso den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn wir Kindern und Jugendlichen eine bessere Bildung ermöglichen, dann bieten wir jedem einzelnen Kind die Chance, sich und seine Fähigkeiten bestmöglich zu entfalten. Und zugleich stärken wir mit einer besseren Bildung die Wirtschafts- und Innovationskraft unseres Landes und damit auch wieder das Ganze. Kindern neue Chancen zu eröffnen, bedeutet aber auch, sie besser zu schützen. Und dabei denke ich konkret an den Kinderschutz in der digitalen Welt. Da haben Sie auch schon einige Themen aufgegriffen, auf die ich gleich auch noch mal konkreter eingehen möchte. Es geht dabei nicht nur um gesundheitliche Folgen von Medienkonsum. Es geht auch darum, Kinder davor zu schützen, Opfer von Straftaten zu werden. Das Thema Deepfakes geht gerade durch die Medien, wenn auch in einem etwas anderen Zusammenhang. Aber wenn man schaut, was die Strafbarkeit von Deepfakes in Spanien ausgelöst hat, dann waren das kinderpornografische Inhalte, die von Klassenkameraden erstellt werden, von ihren Mitschülerinnen, die dann sehr schnell auf einschlägigen pornografischen Plattformen gelandet sind. Und das hat damals auch eine breite Debatte ausgelöst, weshalb Deepfakes strafbar sind, gerade im Zusammenhang natürlich mit Pornografie. Dabei geht es auch von Deepfakes und von psychischer Gewalt, die damit einhergeht. Sie haben sich ja dankenswerterweise den Thema Sharing und Family Influencing angenommen. Da können wir vielleicht in der Debatte gleich auch noch mal konkreter eingehen, weil ich finde den Impuls sehr wertvoll und sehr gut und würde den auch gerne mit Ihnen zusammen weiter vorantreiben. Umso wichtiger ist es, dass wir auf diese Gefahren, die sich in der digitalen Welt stellen, aufmerksam machen und Eltern, aber auch Erzieherinnen und Erzieher und alle, die mit Kindern zu tun haben, eben sensibilisieren. Wir haben die Stellungnahme zu Ihrer Initiative zum Sharing und Family Influencing gelesen und begrüßen es ausdrücklich, dass Sie sich darum gekümmert haben. Diese Stellungnahme fließt auch derzeit ein in Gespräche, die das Bundesministerium führt an verschiedenen Stellen. Und wird dabei Berücksichtigung finden. Sie haben sich hier mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt und Sie haben damit auch eine öffentliche Sensibilisierung eben über Fraktionsgrenzen hinweg erreicht. Und genau so etwas braucht es eben bei diesen Themen. Und ich glaube, Sie können sich auch sicher sein, dass auch Ministerin Prien das ganz ausdrücklich begrüßt und unterstützt. Der Schutz von Kindern hat für mich als Kinderchancenkoordinatorin höchste Priorität. Und dabei gilt es eben auch, die Kinder sich anzuschauen, die bereits Opfer von Straftaten geworden sind. Im November vergangenen Jahres war ich zum Besuch im Childhood House hier in Berlin, im Kinderschutzhaus. Ein sehr gutes Konzept, wie ich finde, auch sehr unterstützenswert. Vielleicht auch mal ein Ort für die Kinderkommission oder ein Thema für die Kinderkommission. Ein Ort, an dem Kinder die Betreuung und Fürsorge erfahren, wenn sie in belastenden Situationen sind, wie eben in Strafprozessen. Ein Ort, an dem die hervorragende Arbeit von Medizinern, Psychologen, Polizei und Justiz neben den einzelnen Kindern eben auch einem ganzen System zugutekommt. Denn die Zusammenarbeit hilft eben nicht nur den Kindern, sondern sie hilft vor allen Dingen auch unserem Rechtsstaat. Wer die Debatte um sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Frauen verfolgt hat, hat auch gehört, dass das Thema der geringen Anzeigequoten ein Thema ist. Wir haben das auch mit der Lesubia-Studie ja noch mal gesehen, dass das Dunkelfeld sehr, sehr hoch ist und gerade eben auch bei sexualisierter Gewalt. Und es schadet eben auch unserem Rechtsstaat, wenn wir Gesetze haben, diese aber eben nicht durchgesetzt werden, Straftaten nicht angezeigt werden, weil die Familien der Opfer oder die Opfer selber die Strafverfolgung noch mehr fürchten als die Straftat selbst. Und da schaffen die Childhood-Häuser oder eine interdisziplinäre Vernetzung innerhalb unseres Justizsystems eine sehr gute Antwort, wie ich finde. Frau Metke sagte, wenn Kinder betroffen sind, dann trifft es ein ganzes System. Diesen Satz wollte ich einmal aufnehmen und ich finde auch an der Institution der Childhood-Häuser zeigt es sich sehr gut. wie System und individuelle Schicksale besser zusammenarbeiten können. Deshalb freue ich mich jetzt auf einen Austausch nach diesem kleinen Einblick. Sie haben ja auch noch sehr viele Fragen geschickt, die ich auch gerne nach bestem Wissen und Gewissen beantworten möchte. Ich würde aber gerne auch die heutige Sitzung einmal als ein kleines Kick-off verstehen, einer guten Zusammenarbeit in dieser Legislatur. Überall, wo ernsthaft an Themen gearbeitet wird, die Kinder und Jugendliche betreffen, möchte ich gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen, eben auch als Link in das Ministerium, um eben auch zu prüfen, was können wir in dieser Legislatur gemeinsam erreichen, um eben die Themen für Kinder und Jugendliche oder unser System für Kinder und Jugendliche besser zu machen und damit eben auch für jedes einzelne Kind. Herzlichen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit natürlich so positiv gesehen wird und dass insbesondere die Stellungnahme, die wir abgegeben haben, auf so positive Resonanz stößt. Könnten Sie uns vielleicht einen Hinweis geben, was im Moment geplant ist, wie im Moment das Verfahren ist und wann vielleicht mit Ergebnissen zu rechnen ist?
Genau, diese Frage hatte ich befürchtet. Genau. Genau. Also erstmal ist es so, beim Thema Sharing und Family Influencing gibt es, glaube ich, zwei Bereiche. Ich muss jetzt hier gerade noch mal in die Stellungnahme gucken, die hier ja auch angesprochen werden. Das eine ist die Frage, also kommen wir mal zum Thema Family Influencing vielleicht als erstes, weil das ja ein sehr konkreter, auch kommerzieller Bereich ist, oder häufig kommerzieller. Also das ist ja manchmal eine Grauzone. Man muss irgendwie erst ganz viel posten, um kommerziell erfolgreich zu werden. Und nicht jeder Family-Influencer ist gleich kommerziell erfolgreich. Aber dennoch ist es so, dass unter anderem durch diese Stellungnahme das Bundesministerium jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet hat, zusammen mit dem Bundesarbeitsministerium, um zu prüfen, ob ein Einbezug von Kinderinfluencern ins Jugendarbeitsschutzgesetz eine Option wäre. Ich kann Ihnen da jetzt nicht alle Details verraten, weil natürlich jetzt erstmal geprüft wird und hingeschaut wird. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Und ich würde das auch persönlich noch mal auf politischer Ebene gerne flankieren, in Austausch mit den Kolleginnen Mast und Katja Karin Griese, um zu gucken, ob wir hier vielleicht zu einer Einigung kommen können. Ich glaube, das Signal, da gibt es eben verschiedene Rechtsauffassungen. Die einen, die sagen, na ja, eigentlich ist Family Influencing doch bereits erfasst durch die bestehende Rechtslage. Aber gleichzeitig, glaube ich, geht kein Family Influencer zum Jugendamt, um eine Erlaubnis einzuholen, um seine Kinder dann entsprechend im Netz darzustellen. Also da wäre sicherlich zumindest eine Klarstellung ein guter und wichtiger Schritt. Aber da müssen wir jetzt erstmal den Austausch entsprechend suchen. Ich persönlich würde gerne auch gerne dann mit ihm zusammen, Herr Vorsitzender, einmal auch die andere Seite mir anschauen, weil wir müssen natürlich erstmal die Lage ein bisschen sondieren. Es gibt nicht besonders viel Forschung zu dieser Frage. Also wie viel Family Influencer haben wir, wie viele Verstöße gegen die Persönlichkeitsrechte eines Kindes liegen eigentlich vor. Wir wissen, ein bisschen Forschung ist auf dem Weg. Aber es ist noch nicht so klar in der Lage, dass wir jetzt sagen können, so oder so groß ist das Problem. Deswegen glaube ich, ist es auch sinnvoll, den Kontakt zu den Family Influencern selber zu suchen und mit ihnen in den Dialog zu treten und zu sagen, was sind denn aus eurer Sicht Kriterien für ein gutes Family Influencing? Also eins, was die Persönlichkeitsrechte eines Kindes eben wahrt. Vielleicht haben Sie wahrgenommen, auch vom Kinderschutzbund gibt es so Leitlinien für das Posten, wenn wir jetzt zum Sharing gleich kommen, von Kindern. Also welche Situationen lassen sich nicht so schnell missbrauchen für irgendwelche anderen Zwecke? Da hat KI natürlich jetzt nochmal eine ganz neue Dynamik reingebracht. Deswegen wäre das mir auch ein Anliegen, vielleicht auch münden in einer Art Fachtag, um mal alle Seiten sich anzugucken der Thematik und ein paar nächste Schritte zu gehen. Genau, auch die juristischen Schritte. Sie hatten hier die Prüfung von Altersgrenzen für ein Verbot von Darstellung, die Rückschlüsse auf die Identität des Kindes zulassen. Genau, also das sind natürlich juristisch recht komplizierte Fragen. Ich glaube, damit können wir uns fast die ganze Legislatur befassen. Aber wenn Sie da noch nähere Hinweise haben, nehme ich die gerne mit auf. Aber ich glaube, dass also haben Sie das mal diskutiert? Es würde mich wirklich interessieren, wo das genau rechtlich verankert werden könnte, eine solche Altersgrenze, also zivilrechtlich würde man das machen, weil Jugendarbeitsschutz würde da ja nicht mehr greifen. Ne?
Tatsächlich gab es ja ein oder gibt es ein Rechtsgutachten, das hier ja auch Gegenstand war, was in Auftrag gegeben wurde, wo wir ja auch diese Kölner Kanzlei, deren, das können wir Ihnen ja auch gerne nochmal zukommen lassen, die das alles mal durchgeprüft haben und gesagt haben, die haben natürlich Jugendarbeitsschutz gesetzlich angeschaut, aber die haben sich natürlich auch die Regelung in Frankreich angeguckt, darüber haben wir auch schon gesprochen, das Thema Treuhand, aber die hatten sich natürlich auch angeschaut, welche Rechtsnormen wir da verändern können. Wir sind natürlich nicht der Rechtsausschuss und nicht die Expertinnen und Experten, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen einfach mal alles auf, was man sich angucken muss, in dem Wissen, dass wir, genau, eine Prüfung kann ja auch sagen, geht nicht, macht keinen Sinn. Okay. Und es gibt aber durch diese Kölner Kanzlei und angeregt durch die beiden Petitentinnen und die Organisationen, die die beiden unterstützt haben, dieses Rechtsgutachten, dass sich das mal anschaut. Ich glaube aber, wir sind alle Ihrer Meinung, dass wir tief in die Forschung reingehen müssen. Zu den Family Influencern würde ich sagen, wir haben versucht, die hier einzuladen. Die Großen, okay, die sind nicht gekommen. Also wir hätten diesen Dialog gerne geführt und wer gekommen ist, sind die beiden Petitenten, die sind ja auch im weitesten Sinne Family Influencer, aber die Großen haben alle gesagt, dieser Debatte wollen wir uns zumindest hier nicht stellen, deswegen würde ich das ausdrücklich begrüßen, dass wir mit denen mal ins Gespräch kommen. Und das ist schon auffällig, weil wir ja auch die Auffassung teilen, dass es viele gibt, die das jetzt schon gut machen. Also wir wollen ja hier nicht eine ganze Branche irgendwie am Pranger stellen, es gibt ja viele, die sich schon selber Leitlinien gegeben haben. Es gibt aber eben auch einige wenige und auch einige sehr prominente in Deutschland, die das eben nicht tun. Genau, also unser Anliegen war, glaube ich, hier immer zu sagen, wir wollen das Thema mehr in die Öffentlichkeit bringen, wir wollen Möglichkeiten aufschreiben und aus meiner Sicht ist das jetzt genau auf dem richtigen Weg und jetzt müssen sich Expertinnen und Experten mit möglichen Wegen. Was aus unserer Sicht, wir hatten ja auch die Rechtsauffassung hier, man muss eigentlich nichts tun, rechtlich gesehen, aber dann müssen wir natürlich über die Umsetzung reden. Also jetzt, also die Situation, wie sie jetzt ist, und das hat uns ja auch parteiübergreifend hier zusammengebracht, ist auf jeden Fall nicht akzeptabel, weil, das hat die Ministerin ja gerade in einem ganz anderen Kontext gesagt, wir haben im Internet in Teilen einen rechtsfreien Raum und ob das jetzt an den fehlenden Rechtsnormen liegt oder an der fehlenden Umsetzung, muss so diskutieren sein, aber an einem von beiden muss es liegen. Und deswegen nochmal sind wir sehr dankbar, wenn da konkrete Dinge passieren und wir natürlich da im Austausch bleiben.
Genau, also das haben Sie auf jeden Fall schon erreicht, sozusagen mit der Stellungnahme, dass sich da was tut. Und vielleicht könnten wir bei Zeiten dann auch nochmal eine Antwort auf die Stellungnahme oder die Prüfergebnisse zumindest hier nochmal diskutieren. Das wäre doch vielleicht ein guter erster Schritt, um da voranzukommen. Und vor allen Dingen, das finde ich jetzt interessant, was Sie sagen, dass die Family Influencer selber nicht kommen wollten, weil das wäre natürlich auch ein Ziel, zu sagen, wo sind denn diejenigen, die es gut machen und zu gucken, können wir daraus so eine Art Kodex ableiten, zu sagen, was beinhaltet denn gutes Family Influencing auch, um eine Sicherheit für die Wirtschaft zu erreichen. Ja. Denn keine Firma möchte natürlich, dass sein Produkt beworben wird mit Material, was hinterher zum Beispiel kinderpornografisch verwendet werden kann durch KI oder in den falschen Kanälen landet. Also ich glaube, auch da wäre es gut, wenn wir für beide Seiten eine Sicherheit erreichen würden und Family Influencer am Ende sagen könnten, ich halte mich an folgende Regeln. Und hier wird kein Kind in einer diskreditierten Art und Weise dargestellt, sondern hier geht es wirklich um Informationen, um eine seriöse Plattform, die Familien dabei oder Informationen liefert, wie das Familienleben besser gestaltet werden kann. Da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze, habe ich mir sagen lassen, was Family Influencer alles machen.
Also es sollen ja auch ab und zu mal unsere Videos geschaut werden, deswegen kann man ja hier an der Stelle nochmal aufrufen, wenn sich jemand berufen fühlt. Wir sind immer gesprächsbereit. Wir haben jetzt natürlich auch nicht alle in diesem Land anschreiben können, aber wir haben große und renommierte angeschrieben, beziehungsweise die haben ja alle auch schon Agenturen bei Profisportlern und wie gesagt, es ist keiner hergekommen.
Schade.
Gibt es zum Thema Sharenting, Family Influencing noch Wortmeldungen? Bitte schön, Frau Herrmeier.
Das das Mikro. Ja, hi. Ich habe nur eine ganz kurze Nachfrage dazu. Also klar ist die Datenlage in Deutschland relativ dünn. Inwiefern würden internationale Studien, die es dazu schon gibt, es gibt da natürlich ein ganz anderes Rechtssystem. Ich spiele jetzt gerade auf die USA ab, die ja auch diese große Netflix-Dokumentation, darunter gab es aber auch einige Verweise und Hinweise auf gute Studien, zum Beispiel eines Medizininstituts und Ähnlichem. Spielt sowas hier eine Rolle oder zumindest auch als Vorlage vielleicht, um ähnliche Forschung hier aufzunehmen, auch wenn sie hier seinerzeit noch fehlen?
Genau, also es ist in Aussicht gestellt, dass wir eine Studie bekommen Mitte April, die sich auch wirklich auf den deutschen Bereich bezieht, sodass wir halt dann weitere Hinweise kriegen. Die ist im Moment noch nicht veröffentlicht. Da warten wir sehr gespannt auf die Ergebnisse. Internationale Studien haben wir jetzt erstmal nicht herangezogen. Ist auch immer ein bisschen schwierig, Vergleiche zu ziehen. Aber ich glaube, dadurch, dass Sie jetzt auch mit der Stellungnahme und der Befassung hier in der Kinderkommission auch einen Flock eingerammt haben, ist das Thema jetzt sehr präsent. Und ich nehme den Ball dankbar gerne auf, um die Präsenz weiter voranzutreiben. Nein, es ist ja ein Thema. Das können wir ja nicht von der Hand weisen. Und ich habe mich lange persönlich auch gewehrt gegen Regulierung von Social Media. Als ich vor 10 Jahren anfing oder das erste Mal für den Landtag in Niedersachsen kandidierte, wurde ich mal gefragt, müssen wir nicht bei Facebook und so weiter mehr regulieren? Und damals habe ich gesagt, nein, das ist ein neues Medium. Ich möchte sehen, dass sich das gut entwickelt. Und ich habe mittlerweile meine Haltung dazu verändert, weil die negativen Auswirkungen in einer Schnelligkeit zu sehen sind. Wir kommen ja gleich auch noch zur mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, wie wir sie, glaube ich, als Gesellschaft mittlerweile eben dann eben auch regulieren müssen, bei aller Liebe zum freien Markt.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir unter das Thema einen Strich. Und wer möchte mit der nächsten Frage weitermachen?
Herr Mayer oder Herr Reichert?
Nee, zu allen anderen Dingen. Also wie gesagt, Sharing, Family Influencing, habe ich jetzt keine Themen mehr gesehen. Herr Reichert, wollen Sie einfach?
Dann würde ich tatsächlich weitermachen. Mich würde noch mal das Thema Care-Leaver und Pflegefamilien interessieren. Das war ja auch ein Bereich, mit dem wir uns jetzt in den letzten Monaten sehr intensiv auch beschäftigt haben. Und da würde mich interessieren, welche Maßnahmen die Bundesregierung plant, um Care-Leaver beim Übergang in die Selbstständigkeit besser zu unterstützen und vielleicht damit verbunden auch, wie Sie die Schaffung eines Rechtsstatus Care-Leaver bewerten.
Ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir können das auch gerne ein bisschen offener gestalten. Also wir können auch gerne noch mal den Stand der Diskussion wiedergeben, wie es hier in der Diskussionsrunde war, damit wir ein bisschen in den Dialog vielleicht auch kommen über verschiedene Dinge. Also die Care-Leaver sind auch da, ehrlich gesagt, haben sie, glaube ich, Bewusstsein geschaffen, was aber auch in der letzten Legislatur, da waren sie, glaube ich, auch beteiligt, in einem Prozess ja schon angestoßen worden ist, die Care-Leaver sichtbarer zu machen und sie entsprechend auch als Gruppe zu konstituieren, sodass sie eine bundesweite Vertretung haben und diese Selbstvertretung eben auch wirksam werden können. Ich glaube, das ist schon mal gut. Ich hatte auch jetzt eine Diskussionsrunde mit der Bundesvertretung und da ist mir noch mal klar geworden, dass tatsächlich das ein unterbelichtetes Problem ist, dass die Care-Leaver tatsächlich auch nach dem Ende sozusagen der Zeit in der Pflege nach dem 18. Geburtstag Unterstützungsbedarf haben, weil die Eltern natürlich nicht so da sind wie bei anderen Familien. Und die Bundesregierung hat in der letzten Legislatur ja schon reagiert, indem man gesagt hat, es braucht eben diese Nachsorge. Ich war jetzt gerade in einem Kinderheim sozusagen, im Jungenheim. Im katholischen Emsland gibt es tatsächlich auch noch von Nonnen betriebenes Jungenheim. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland irgendwo noch ein zweites von Nonnen betriebenes Jungenheim gibt. Und auch da gibt es eine WG für diejenigen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dann entsprechend in die Selbstständigkeit entlassen werden. Also das sind schon Dinge, die wichtig sind, die wir auch mit beachten müssen, der Rechtsstatus. Ist nachvollziehbar, wird fachlich halt sehr breit diskutiert und betrifft auch nicht nur unser Ressort. Also das würde wahrscheinlich wieder einen sehr breiten Diskussionsprozess auslösen. Deswegen bin ich da erstmal vorsichtig, würde jetzt keine abschließende Bewertung hier an dieser Stelle abgeben wollen. Aber vielleicht können wir auch bei dem Thema dranbleiben. Ich würde sagen, eine Schritt-für-Schritt-Verbesserung der Situation von Care-Leavern ist vielleicht aber auch erstmal ein guter Ansatz, um zu gucken, wie können wir junge Menschen aus der Heimpflege oder Heimerziehungspflege dann entsprechend in die Selbstständigkeit entlassen.
Genau, Sie hatten ja darum gebeten, so ein bisschen den Stand der Diskussion hier auch da zu geben. Also wir hatten ja auch aus dem Care-Leaver-Verband hier Gäste da, die uns auch, finde ich, sehr eindrücklich aus ihrem Alltagserleben geschildert haben, welche Probleme sie einfach dann auch nach Beendigung der Zeit in einer Pflegefamilie oder im Heim haben. Und ein Beispiel, und ich finde, man kann das immer an Beispielen gut machen, ist die Frage, wenn man einen BAföG-Antrag stellt und man das Einkommen der Eltern ja einreichen muss und darlegen muss, dass da schon einfach die Hürde ist, so oft will man nachvollziehbarerweise gar keinen Kontakt zu seinen Eltern haben. Da gibt es sicherlich in vielen Fällen auch sehr gute Gründe für. Oder man kommt an die Eltern gar nicht ran, um die dementsprechend notwendigen Nachweise, um BAföG gefördert dann ins Studium starten zu können, darzulegen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man mit dem Rechtsstatus Care-Leaver dann auch es hinbekommen kann, dass genau diese jungen Erwachsenen dann mindestens mal nicht mehr selber diese Nachweise beibringen müssen, sondern dass sich dann die Behörde beispielsweise darum kümmert. Ich glaube, das wäre schon sehr angemessen. Und ein weiterer Punkt, der einfach dargestellt wurde, auch ist die Problematik im Umgang mit den Hilfen für junge Volljährige, dass da auch relativ harte Abbruchkanten im Erleben waren. Und ich glaube, auch da müssen wir noch mal hingucken und uns überlegen, ob es so schlau ist, diese Hilfe für junge Volljährige doch auch, so wie er jetzt formuliert ist, relativ einschränkend zu haben, weil die Gefahr dann oft ist, dass wir das mit dem Hintern kaputt machen durch nichts tun, was wir vielleicht vorher Jahre oder Jahrzehnte lang mit teuren und auch notwendigerweise teuren Hilfen aufgebaut haben. Das sollten wir, glaube ich, auch noch mal beleuchten. Da haben wir bestimmt auch in den nächsten Monaten ein paar Gelegenheiten für.
Genau, ich würde das unterstützen. Ich glaube, die Sichtbarkeit ist wichtig, weil die ja häufig auf sehr viel Unverständnis stoßen. Und was zumindest mich überrascht hat, auch wie groß die Gruppe ist. Es ist ja nicht eine ganz kleine Gruppe ist. Was die halt eben auch gesagt haben, dass natürlich viele, wir hatten ja jetzt eher die Menschen hier, die sehr gut klarkommen, die irgendwie es im Leben geschafft haben, die sich auch ausdrücken können. Die haben aber auch für viele Betroffene natürlich gesprochen, die immer noch weiter Probleme haben aufgrund der Lebenssituation. Und dann haben die gesagt, uns würden da auch solche Ombudsstellen einfach helfen, wo man sich hinwenden kann. Also jemand, der einfach für diese Menschen eben auch ein bisschen die Vertretung übernimmt und auch gegenüber den Jugendämtern, die da auch sehr unterschiedlich mit umgehen. Also es ist ja etwas, was uns, glaube ich, in den letzten Monaten immer wieder bei allen möglichen Themen begegnet ist, dass es Jugendämter gibt, die ja, sehr gut informiert und sehr differenziert und arbeiten, aber dass es halt auch einige gibt, wo es ganz anders ist. Das werden wir auf Bundesebene auch nicht alles lösen können. Aber dass man diesen Betroffenen, so wie Sie es gesagt haben, Stück für Stück sagt, wir sehen euch und wir haben konkrete Verbesserungen. Und was der Kollege Reichert gerade auch gesagt hat, das muss ja am Ende auch alles gar kein Geld kosten. Das ist ja alles noch nichts. Klar gibt es auch Sachen, die Geld kosten werden, aber alleine denen zu sagen, du musst deine Unterlagen vielleicht nicht mehr bei deinen Eltern beantragen, ist ja etwas, was erstmal nur ein Verfahren ist. Und ja, das ist schon klar, dass es komplex ist. Und es ist auch, niemand hat, glaube ich, auch die Erwartungshaltung, so habe ich auch die Betroffenen nicht verstanden, dass da nächste Woche sich komplett alles ändert. Aber alleine, dass man sagt, es gibt diese Gruppe, wir müssen etwas für sie tun und das von Bundesseite anerkannt wird, ist, glaube ich, schon mal etwas, was auch im Bewusstsein sehr stark hilft. Wollen Sie dazu nochmal?
Ja, ich habe es jetzt nochmal mitgeschrieben. Also ich kann alle höchstens sagen, dass natürlich schon an dem BAföG-Antrag, an dem Anliegen zeigt, wie komplex wahrscheinlich so ein Status Care-Leaver aufgebaut sein müsste, weil dann wäre natürlich die Frage, wer holt die Nachweise. Also das geht ja dann erstmal an die Länder und die Länder werden es wahrscheinlich dann, wer ist dann zuständig, die Eltern, die Jugendämter oder die Behörden. Also das wird wahrscheinlich ein sehr komplexer Prozess sein, das abzubilden, was nicht heißt, dass es nicht möglich ist. Und dass wir es nicht machen sollten, sozusagen. Ja, aber
Datenzugriff auf Finanzamt ist auch eine Behörde des Landes und Thema ist durch.
Ja, da sehe ich schon die Datenschutzschützer hier aufziehen mit harten Waffen. Aber ja, wir haben ja auch sowieso auch das SGB VIII, werden wir diese Legislatur intensiv bearbeiten. Vielleicht können wir dann auch noch mal schauen, wie das mit den Ombudsstellen ist oder auch alleine, wenn wir den Verein CareLiver ein bisschen besser darstellen, wäre das, glaube ich, auch schon eine Anerkennung zu sagen, wir wollen an diesem Status weiter oder wir wollen mit euch weiter zusammenarbeiten, um auch mehr CareLiver dann entsprechend zu erreichen. Gibt es eigentlich auch für CareLiver einen deutschen Begriff? Nee. Heim, wahrscheinlich irgendwas. Heimkinderheim.
Keinen, den wir hier gelernt haben, nee, der sich durchgesetzt CareLiver hatte.
Gut, dann bleiben wir bei CareLiver.
Danke. Frau Rutzka hat sie sich gemeldet.
Ja, vielen Dank. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass es tatsächlich beim BAföG, wo man ja beim Unterhaltsvorschuss quasi bei dem Vater, bei der Mutter die Unterlagen einfordert über die Behörde, dass das im BAföG nicht geht. Ich würde das auch unterstützen, weil das ist nicht zuzumuten teilweise. Und ich habe auch einen Antrag gestellt, der wird es vielleicht in den Familienausschuss schaffen, für eine Kampagne für die Jugendämter, dass das einfacher ist als gedacht und dass die Jugendlichen über 18 ihre Anträge, ich sag mal, formlos stellen können. Ja? Dass die Jugendämter darüber Bescheid wissen und dass das quasi in die breite Masse gegeben werden muss. Ich hoffe, dass wir alle so weit sind, dass wir bei solchen Anträgen durchaus zustimmen können. Wenn jemand allerdings einen besseren hat, genau mit diesem Ziel, dann stimme ich auch zu.
Vielen Dank. Ich wollte jetzt von Kollegen Reichert noch die Frage noch mal aufgreifen. Sie hatten ja gesagt, das eine ist das CareLiver-Thema, das andere ist das Thema Pflegeeltern. Genau. Wenn Sie vielleicht dazu noch mal was sagen oder vielleicht noch mal eine kurze Einführung.
Ja, genau. Wir hatten auch Pflegeeltern hier in der Kinderkommission, die uns auch, finde ich, sehr eindrücklich dargelegt haben, welche Probleme und Herausforderungen sie haben. Und ich will das vielleicht einmal noch in einen größeren Kontext auch einordnen. Alle Debatten, die wir ja gerade groß über die Jugendhilfe insgesamt führen, sind ja auch sehr von Kosten geprägt. Und wir wissen natürlich auch, dass eine stationäre Heimunterbringung von Kindern so ungefähr das teuerste ist, was man machen kann. Und es wird sicherlich auch immer mal auch fachlich geboten sein, stationäre Heimunterbringungen vorzunehmen. Aber es ist schon, finde ich, fast ein bisschen fahrlässig, Pflegeeltern nicht so zu unterstützen, wie man es könnte, im Wissen, dass das oft, sehr oft fachlich die beste Lösung für Kinder und Jugendliche ist und noch hinzu kommt, dass es auch eine deutlich kostengünstigere Variante ist. Und das haben wir ja nicht oft, dass wir gleichzeitig in politischen Bereichen Geld sparen und was besser machen können. Das ist ja, also fallen mir nicht so unendlich viele Beispiele für ein. Und uns sind ein paar Vorschläge gemacht worden. Also einmal gibt es die fiskalischen Vorschläge, da geht es um die Einführung des Elterngeldes auch für Pflegefamilien, was wir ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, wo ich gerne ein bisschen auch wissen würde, wie da aktuell der Stand ist. Es geht um das Thema Altersversorgung und es geht um die Höhe auch des Pflegegeldes. Das war der Aspekt. Aber ein anderer Aspekt ist dann eher der rechtliche, nämlich die Frage, wie Pflegefamilien rechtlich gestellt sind. In Gerichtsverhandlungen ist auch immer die Gefahr, dass Pflegekinder zurück in die Ursprungsfamilie gehen müssen, was auch möglicherweise, auch häufig vielleicht nicht das ist, was dem Kindeswohl am ehesten entspricht. Und da ist der Vorschlag gemacht worden, dass man auch das Konstrukt der sozialen Familie schafft, um das zu schützen und damit auch es für die Fälle, wo es auch fachlich und im Sinne des Kindeswohls ist, die Kinder eher in der Familie zu belassen. Das einmal vielleicht nochmal als grundsätzliche Einordnung, so wie ich es in Erinnerung habe.
Und wenn ich kurz ergänzen darf, auch rechtliche Besserstellung bei solchen Sachen wie Namensänderungen, bei solchen Vertretungsregelungen, also wenn vor Gericht oder im Krankenhaus. Also mir ist jetzt auch wieder erst eine Geschichte geschildert worden, die auch hier Thema war, dass das Kind kommt ins Krankenhaus, es ist ein Notfall und dann müssten ja eigentlich die leiblichen Eltern gefragt werden. Die sind aber so schnell ja überhaupt nicht greifbar. Und also da ist auch eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Was dürfen diese Pflegeeltern dann an der Stelle? Und nach unserem Kenntnisstand arbeitet die Bundesregierung da ja auch an etwas. Wir können, glaube ich, hier noch mal auch bekräftigen, ich will das auch sagen, dass auch hier wieder Dinge unterwegs sind, die gar kein Geld kosten. Auch das ist bestimmt wieder sehr komplex. Aber wir müssen uns schon darüber unterhalten. Und da geht es natürlich nicht ab Tag 1, dass Pflegeeltern alle diese Rechte bekommen, aber ob irgendwann eine zeitliche Schwelle eben eingebaut werden kann, zu sagen, wenn das ein paar Jahre stabil läuft, was machen wir dann? Und am Ende genau das, was Kollege Reichert gesagt hat, es entscheiden sich, und das ist schon sehr eindrücklich geschildert worden, wenige Menschen für diesen Pflegeelternstatus, weil er halt rechtlich nicht abgesichert ist. Frau Slavik.
Ja, ich würde da gerne auch noch ergänzen. Also ich habe es genauso in Erinnerung, wie es von den beiden Kollegen ja schon geschildert wurde, würde noch ergänzen, dass auch aufgeworfen wurde, dass es in Deutschland sehr viele kinderlose Paare gibt, die sich eben auch wünschen, Kinder zu haben, die sich melden für eine Adoption, aber da nicht berücksichtigt werden, weil es gibt eben sehr, sehr wenig Kinder, die zur Adoption aufgegeben werden, aber sehr viele Kinder, die in eine Pflegefamilie hinein müssen, da aber die Hürden eben entsprechend auch so groß sind. Und auch, es wurde darauf hingewiesen, dass die behördlichen Strukturen, also die Behörden, die sozusagen für Adoption zuständig sind, und dann diejenigen, die die Pflegefamilien betreuen, dass da oft die Ämterbehörden nebeneinander existieren und nicht gut genug miteinander verzahnt sind. Und wie man das eigentlich hinbekommen könnte, auch die Paare oder die Menschen, die sich vorstellen können zu adoptieren, wie man die vielleicht auch dazu bringen könnte, eine Pflegeelternschaft in Betracht zu ziehen und dass da entsprechend auch eine Aufwertung des ganzen Konstrukts Pflegeelternschaft sehr, sehr wünschenswert wäre. Und was mir auch sehr hängen geblieben ist, ist, dass darauf hingewiesen wurde, natürlich ist es sehr löblich und auch sinnvoll, die Option ja offen zu halten, dass Kinder in ihre Ursprungsfamilien zurückkehren können, wenn das dem Kindeswohl entspricht. Es aber nun mal sehr häufig so ist, dass das nicht möglich ist. Und dann der deutsche Staat aber, so wie unsere Gesetze gestrickt sind und so wie die Behörden arbeiten, man oft 10 oder quasi das ganze Leben der Kinder, die in einer Pflegefamilie sind, darauf ausgerichtet ist, irgendwann dieses Kind in die Ursprungsfamilie zurückzubringen, es dann in vielen Fällen aber niemals dazu kommt und die Pflegekinder dann adoptiert werden, manchmal auch, wenn sie schon erwachsen sind, sozusagen volljährig, und man da eigentlich mal drüber nachdenken müsste, ob man da nicht Reformen anstreben möchte.
Ja, vielen Dank. Ich finde als allererstes mal, mir persönlich war gar nicht bewusst, was für, genau ähnlich wie Sie es jetzt gerade sagten, was für eine hohe Leistung Pflegeeltern erbringen. Ich war letztens bei einem Besuch beim Jugendamt und hatte ein Gespräch mit Pflegeeltern. Und die haben mir genau, also haben mir ähnliche Dinge geschildert, wie ich sie jetzt gerade gehört habe. Und auch ich hatte meinen Kollegen aus dem Niedersächsischen Landtag dabei, bildungspolitischer Sprecher. Der sagte, ich bin jetzt schon ja wirklich einige Jahre in der Politik, aber das Thema ist mir noch nicht begegnet, auch in der Bildungspolitik. Und ich finde, das ist erstmal ein ganz eindeutiges Signal, dass wir uns bisher noch nicht ausreichend um diese Zielgruppe gekümmert haben. Also Pflegeeltern sind Eltern erstmal, ja. Und um Eltern kümmern wir uns sehr viel, aber die besondere Situation von Pflegeeltern darf mehr Berücksichtigung, muss mehr Berücksichtigung finden. Und es ist gut, dass auch hier das Gremium sich darum gekümmert hat. Die Das Bundesfamilienministerium hat eine Kampagne auf den Weg gebracht, um noch mal, also erstmal zu zeigen, was Pflegeeltern alles machen, was sie sind und auch ein positives Bild von Pflegeeltern in der Gesellschaft mitzuprägen. Denn das wird Ihnen wahrscheinlich auch nichts Neues sein. Wir haben zu wenig Pflegeeltern und zwar deutlich zu wenig. Ich kenne das aus meinem Landkreis. Mein Mann und ich hatten auch mal überlegt, ein Pflegekind zu nehmen, haben es dann aber tatsächlich nicht gemacht. Und einer der Gründe war, weil klar ist, wenn man ein Kind in Pflege nimmt, dann muss einer der Partner mindestens ein Jahr aus dem Beruf ausscheiden, weil man kriegt ein Kind mit einer Geschichte und diese Geschichte braucht eine entsprechende Aufmerksamkeit zu Hause. Und das heißt dann natürlich auf die Berufstätigkeit zu verzichten. Und da hätte das Elterngeld tatsächlich schon sehr geholfen. Und das gab es eben nicht. Also das ist tatsächlich eine Hürde. Wir sind im Moment dabei, das zu prüfen, ob wir das mit reinnehmen können. Die Elterngeldreform ist im Haus auf dem Wege. Das ist natürlich ja, ein wichtiges Anliegen, was aber jetzt angesichts der finanziellen Schwierigkeiten ein bisschen schwer durchzusetzen ist. Nichtsdestotrotz sollten wir vielleicht auch gemeinsam da noch mal ran und vielleicht auch noch mal gucken, um welche Größenordnung handelt es sich denn eigentlich überhaupt, dass wir mal berechnen, wie hoch wären denn diejenigen, die, oder wie hoch wäre denn der Betrag, den wir da überhaupt aufwenden müssten. Das andere Thema, der Rechtsstatus, auch das wurde mir sehr eindringlich geschildert, was das heißt für ein Kind, wenn es dann vor Gericht muss und es darf nicht begleitet werden von den Pflegeeltern. Es muss dann wirklich alleine in den Gerichtssaal, wo ich nochmal auf das Thema der Schalltothäuser zurückkomme. Aber gut, da geht es vor allen Dingen um Gewalt und sexuellen Missbrauch. Da geht es ja häufig dann wirklich nur um Feststellung von Fragen, wie ist das überhaupt noch ein Kind, was in der Pflegefamilie bleiben soll. Das war mir tatsächlich auch nicht so bewusst, liegt aber mit Sicherheit nicht im Familienministerium als Thematik. Ich würde jetzt mal Frau Hubig da verorten, Justiz. Aber vielleicht können wir das einfach noch mal zum Anlass nehmen. Vielleicht kannst du auch noch mitschreiben, dass wir noch mal Kontakt auch aufnehmen mit dem Familienministerium, mit dem Justizministerium, um mal zu erfragen, wie denn da die Überlegungen sind, dass man die Pflegefamilien besser unterstützen kann. Und vor allen Dingen auch, ja, dass wir vielleicht wirklich jeder mal unsere ganzen Kollegen auffordern und sagen, nehmt mal eure Landtagsabgeordneten und führt mal Gespräche mit Pflegeeltern vor Ort. Die sind sehr dankbar, wenn man sie mal anspricht und auch mal sie ihre Situation schildern lässt. Das sind wirklich Hochleister in unserer Gesellschaft. Ich hatte eine Familie dabei, da hat der Mann noch einen Minijob gemacht und die hatten zwei schwerstbehinderte Kinder aufgenommen und waren dabei zu überlegen, ob sie noch ein drittes Kind entsprechend in Pflege nehmen. Und das ist natürlich eine Leistung für unsere Gesellschaft, die kann man nicht in Geld aufwiegen eigentlich. Ja? Also wenn diese Kinder stationär untergebracht werden müssten, wäre das wahrscheinlich wesentlich teurer für den Staat. Also von daher, glaube ich, lohnt es sich. Aber wie gesagt, ich kann da jetzt noch kein fertiges Paket mitbringen, aber es gerne noch mal aufnehmen, dass wir uns da kümmern. Beim Thema Altersvorsorge, was war denn da die Thematik? Also gab es da noch mal konkrete Punkte?
Ja, Punkte ist ja das richtige Stichwort, ja. Rentenpunkte.
Rentenpunkte, okay, für die Pflegezeit sozusagen, okay. Über die Elternzeit hinaus, weil für die Elternzeit müssten Sie ja Rentenpunkte kriegen.
Genau, ja. Es gibt immer so ein Pauschalbetrag irgendwie um die 40 Euro als Zuschuss für die Altersvorsorge. Und das wird als deutlich zu gering von einigen Akteuren bewertet, vor dem Hintergrund, gerade wenn man vielleicht beruflich auch wegen den Pflegekindern kürzer tritt. Ich glaube, das lohnt sich auch zumindest da noch mal hinzugucken. Und auch sowas kostet natürlich Geld. Und ich würde aber dafür werben wollen, dass man diese fiskalischen Aspekte, also die muss man natürlich berücksichtigen, aber dass man da dann auch die Gegenrechnung mit drin hat. Also wenn wir es jetzt an Ihnen festmachen würden, wenn Sie sich für ein Pflegekind entschieden hätten und dieses Pflegekind dann nicht in eine stationäre Unterbringung gegangen wäre, dann hätte das ja auch einen sehr großen Einfluss auf die Finanzen der Kommune in dem Fall bedeutet. Und ich glaube, das muss man unbedingt mit einbeziehen. Ich glaube, ansonsten wäre das zu kurzsichtig.
Ich will auch noch mal betonen, dass nach unserem Kenntnisstand das Justizministerium da auch bereits an einer Novelle dran ist. die wir logischerweise noch nicht kennen, aber zumindest die Allianz für Pflegekinder, die hier war, haben das so betont, dass sie da sind ja auch sehr umtriebig, dass sie da auch im Austausch sind. Und deswegen würde ich das sehr begrüßen, wenn Sie da in dem Haus nochmal nachfragen könnten, weil ich weiß auch, dass das Justizministerium bei der Anhörung hier dabei war. Also die haben das auch aufgenommen, was wir hier mit den Betroffenen besprochen haben. Gibt es zum Thema Pflegeeltern noch was? Sonst würde ich zum nächsten Thema kommen. Das haben Sie ja auch schon angesprochen. Momentan haben wir uns ja mit dem Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Wird sich ja auch der Familienausschuss mit beschäftigen. Und ist ja auch etwas, womit sich gerade die ganze Gesellschaft beschäftigt. Wir haben ja, uns ist als Kinderkommission ja immer wichtig, auch Kinder und Jugendliche zu hören. Das haben wir an der Stelle natürlich auch gemacht. Expertinnen und Experten zu hören, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber eben auch die Verbände. Und jetzt ist das eine, dass wir natürlich eine Zustandsbeschreibung bekommen haben. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt hier nicht so intensiv drüber austauschen, das kennen Sie genauso gut wie wir. Die Frage, die uns natürlich immer umtreibt, ist, was können wir dagegen machen? Da haben wir ja heute im Familienausschuss auch schon gehört, dass man präventiv sehr stark auf das Thema Selbstregulation, frühe Hilfen, frühkindliche Bildung, das haben Sie alles schon angesprochen, setzt. Das ist etwas, was hier auch immer wieder deutlich gemacht wurde. Das Thema Bewegung, dass das einen sehr entscheidenden Faktor hat. Also jetzt nicht nur die Sportjugend hat das gesagt, sondern auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das sehr stark betont. Dass Selbstregulation, Bewegung, auch alles, was so mit Musizieren, Kunst und so zu tun hat, dass das sehr gute Effekte hat. Die Bundesregierung arbeitet ja auch an Maßnahmen. Vielleicht könnten Sie da einführend schon mal sagen, wie da der Arbeitsstand ist, wie die Überlegungen sind, ob es da schon konkrete Ideen gibt. Denn das ist natürlich auch ein Thema, das unglaublich komplex ist, wo wir uns auch wieder wiederholen können, wo ganz viele Leute dran sind und Sie natürlich jetzt eher aus dem Familienministerium was dazu sagen könnten, was da geplant ist. Ach so, und vielleicht eingangs mal, das will ich auch sagen hier in der Kinderkommission, ich fand da auch einen sehr bemerkenswerten Moment, weil ich glaube, es war die junge Frau von der Bundesschülerkonferenz, die zur Frage Mental Health Coaches gesagt hat, also sie könnte dafür stehen, dass es das nicht mehr gibt, weil das hat halt nicht in die Breite gewirkt. Also ich fand das jetzt gar nicht, weil ich das jetzt politisch irgendwie, aber ich fand das super, dass wir hier auch die jungen Leute, das will ich ausdrücklich mal sagen, immer sehr differenziert argumentiert haben. Also in alle Richtungen und auch nicht jetzt einfach gesagt haben, mehr Kohle und alles wird gut oder was auch immer, sondern auch sehr genau hingeguckt haben, bringt etwas oder bringt etwas im Nichts. Und auch sich hier keiner auch von den jungen Leuten hingestellt hat und die ganz einfachen Lösungen verlangt hat, die am Ende sowieso nicht funktionieren. Aber genau, die konkrete Frage nochmal, wie sind die Überlegungen Ihres Hauses und der Bundesregierung?
Ja, wir wurden ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, wir wurden ja erst einmal beauftragt durch den Koalitionsvertrag, eine Strategie mentale Gesundheit für junge Menschen auf den Weg zu bringen. Das ist, glaube ich, auch erstmal ein guter und wichtiger Schritt. Ich glaube aber, wir müssen uns auch ehrlich machen und fragen, was sind denn die Ursachen für die Frage, warum Kinder und Jugendliche so mentale Gesundheitsprobleme haben und mehr als früher. Ich muss persönlich zugeben, dass ich am Anfang das Thema nicht so ganz ernst genommen habe, weil ich dachte, naja, das ist jetzt eine Generation, die ist im Wohlstand aufgewachsen und wir haben keine Probleme mehr, kümmern sich nur noch um die mentale Gesundheit so ungefähr. Ja, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe mir die Studienlage dann wirklich mal angeschaut und es geht ja nicht nur um die Frage, fühlt sich jemand einsam, fühlt sich jemand krank, sondern es geht um die Frage, führt eine zum Beispiel ein Einsamkeitsgefühl zu einer dauerhaften psychischen Belastung, die ein normales Leben nicht mehr möglich macht. Und wenn uns dann die Studien sagen, dass ein Viertel der Jugendlichen mittlerweile sich in diesem Bereich bewegt, dann ist das eine extrem hohe Zahl und muss alarmierend sein. Und ich glaube, vielleicht haben wir, müssen natürlich ein bisschen gucken, was sind die Ursachen, was hat sich an Jugend verändert. Und die Bundesschülerkonferenz, die hat da einen sehr guten Job gemacht, wie ich finde, das Thema einmal auf die Agenda zu setzen. Und ich habe mich auch mit denen unterhalten. Ich glaube, Frau Kirchhoff war es wahrscheinlich, die dann hier auch im Ausschuss war. Amy Kirchhoff, meine ich, heißt sie. Die das sehr, sehr gut erläutert haben. Ich habe gefragt, was sind die Ursachen dafür, dass sich Ihre Generation belasteter fühlt oder belasteter ist als Generationen davor? Und die sagten mir dann, sie glauben, dass das daran liegt, dass die Probleme und Herausforderungen, mit denen wir im Moment zu kämpfen haben, dieser Generation permanent vor Augen geführt werden. Weil sie gerade durch soziale Medien eigentlich jeden Tag oder stündlich, minütlich, je nachdem, wie viel Zeit man dort verbringt, ja bis zu 7 Stunden, also wirklich extrem lange Zeiträume, damit konfrontiert sind, was alles Schwieriges und Schlimmes passiert. Und das ist tatsächlich ein Unterschied, würde ich sagen, zu meinem Aufwachsen, wo man die Krisen der Welt vielleicht abends in der Tagesschau gesehen hat und dann auch noch Eltern begleitet, die dann gesagt haben, dass das eingeordnet haben, einen vielleicht auch auffangen konnten. Dann irgendwann kam Logo als Kindernachrichtensendung, wo dann das Ganze auch noch mal ein bisschen niedrigschwelliger irgendwie an einen herangetragen wird. Und jetzt haben wir eine Generation, die quasi permanent und ungefiltert und uneingeordnet mit Kriegen, mit Krieg, mit auch mit verstörenden Inhalten zum Teil konfrontiert ist. Und deswegen finde ich persönlich die wichtigste Maßnahme, die wir eigentlich haben, ist die Kommission zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt und deren Ergebnisse, die wir ja auch bald erwarten. Und dann wirklich müssen wir auch als Gesellschaft zu die Frage beantworten, wie wollen wir zukünftig mit den digitalen Medien umgehen. Und da ist natürlich, das wurde ja auch prominent und breit diskutiert, die Frage eines Verbots von Social Media. Ich finde es auch wirklich eine unzulässige Verkürzung eigentlich, weil es im Endeffekt um die Frage geht, als allererstes schafft der Staat es, eine Altersverifizierung im Netz einzuführen. Das wäre das Wichtigste, damit man überhaupt etwas umsetzen kann und dann die Frage beantworten, wo sehen wir die Schutzzonen für junge Leute? Also wo sagen wir als Gesellschaft, da ziehen wir eine Grenze ein, das sind Inhalte oder das ist eine Altersgrenze, wo wir nicht möchten, dass Leute, die junge Leute, die sich in der Entwicklung empfinden, deren Gehirn sich noch in der Entwicklung befindet, konfrontiert werden mit zum Beispiel Algorithmen, die auf süchtig machende oder auf Sucht ausgelegt sind. So, das ist, glaube ich, tatsächlich die Grundlage. Und neben der Frage, wie gehen wir mit mentaler Gesundheit um, erstmal eine ganz grundlegende Entscheidung, die wir da treffen werden. Also das Erste ist Altersverifikation einführen und dann Entscheidungen treffen, wo setzen wir die. Und vielleicht setzen wir die auch erstmal falsch, das weiß ich nicht. Ja? Also wir werden Studien uns angucken, wir werden evidenzbasiert arbeiten. Das werden wir wahrscheinlich ausdiskutieren müssen. Also als meine Großmutter erzählte früher immer, die war Tochter eines Arztes auf dem Land, dass die Babys oder die Kinder auf dem Land zum Teil nicht so gute Startvoraussetzungen hatten, weil die Mütter ihnen die Mohnschnuller gegeben haben. Also das Säckchen Mohn, ne, also ein Stück Stoff mit Mohn drin und dann wurde das in Schnaps getaucht und dann haben die Babys das bekommen und waren dann natürlich stundenlang ruhig. Aber das hatte natürlich eine massive Auswirkung auf die Entwicklung des Gehirns dieser Säuglinge. So, und das war aber gesellschaftlich konsensfähig. Ja? Also das ist ein, ja. Ja, und deshalb waren die Kinder auf dem Land dann zum Teil auch nicht, ja, haben nicht so eine gute Entwicklung gehabt. Ne? Und
der Kollege Reichert kennt das.
Kennt das.
So. Du hast gerade genickt.
Ich hoffe, heute macht es niemand mehr.
Grüße gehen raus an meine Mutter.
Ich habe nicht gesagt, dass du betroffen bist. Ja?
Nein, ich hab so eine, auch mal einen Film gesehen, wo genau das Thema war, gerade bei Frauen, die dann zu diesen frühen Zeiten auch noch erwerbstätig waren oder damals eher sein mussten. Und die einzige Möglichkeit, die Kinder ruhig zu stellen, war, den Schnuller mit Schnaps in den Mund zu stecken. Ja. Das ist natürlich völlig gruselig, aber sowas gab es halt.
Das war die Realität. Ich wollte damit ja auch nur verdeutlichen, Frau Herrmeier hat es mir nicht gehört, also ja, aber so war es. Ich wollte damit ja auch nur verdeutlichen, dass wir immer Prozesse hatten, um zu sagen, was ist jetzt für Kinder verträglich und was ist nicht. Und Gott sei Dank sind wir ja vom Mondschnuller jetzt wieder weit entfernt. Und das macht, glaube ich, heutzutage auch niemand mehr in Deutschland. Aber ich glaube, bei digitalen Medien und sozialen Medien sind wir in einem ähnlichen Prozess. Wir müssen uns da einigen. Und ich glaube, die Grundlage dafür ist auch ein Wissen über mentale Gesundheit. Und das, denke ich mal, werden wir in der Strategie auch verankern müssen. Was wissen wir denn darüber, was im Gehirn passiert, wenn wir Stunden auf sozialen Medien verbringen, also das Doomscrolling zum Beispiel? Was passiert in unserem Hirn? Warum macht das so abhängig? Warum ist das so attraktiv? Und neben ganz vielen anderen Sicherheitsrisiken, die das natürlich hat. Aber ich glaube, diese Krise der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist diese Thematik der Mediennutzung ist ein Hauptfaktor. Und deshalb hilft auch all das, was Sie eben sagten. Deshalb hilft, was mit den Händen machen. Deshalb hilft Tanzen oder Singen, sich wieder selbstwirksam erleben, etwas tun. Weshalb ich persönlich jetzt außerhalb der Lage vielleicht der Bundesregierung auch sehr dafür bin, dass wir die Gesellschaftsdienste stärken, weil auch da können Kinder und oder können dann Jugendliche erleben, dass sie eben an diesen vielfältigen Krisen, die wir ja haben und die auch keiner leugnet, mitwirken können, indem sie etwas dagegen tun, indem sie, keine Ahnung, im Katastrophenschutz oder im Zivilschutz tätig werden und sich wieder als selbstwirksam in der Gesellschaft erleben und nicht nur als Konsumenten von Medieninhalten. So
viel erstmal. Frau Herrmeier und dann Frau Slavik.
Wenn ich darf, würde ich gerne bei dem Thema Mental Health bleiben. Nur quasi an der Stelle, wenn die niedrigschwelligen Angebote eben nicht mehr wirken und wenn die Prävention auch zu spät kommt, dann brauchen wir Psychotherapie. Ich habe nach den Kürzungsankündigungen einige Zuschriften auch aus meinem Wahlkreis von Kinder- und JugendtherapeutInnen erreicht, die das Ganze mit großer, großer Sorge beobachten. Natürlich ist das auch nicht ihr Ressort oder ihr Bereich. Das, denke ich, fällt in den Bereich Gesundheit. Allerdings ist die Frage dahingehend, man bat mich auch durchaus, das in der KIKO mal zu thematisieren, weil auch da sehr positiv wahrgenommen wird, dass wir das hier zum Thema machen und uns dafür einsetzen. Ob wir das auch von Ihnen persönlich erwarten können, dass sie sich da einschalten oder sich zumindest dahingehend kritisch äußern. Wenn ich darf, würde ich einmal aus dem Brief gerne zitieren. Und zwar schrieb die Frau Dr. In meiner Praxis erlebe ich täglich, wie dringend Kinder, Jugendliche und ihre Familien auf psychotherapeutische Hilfe angewiesen sind, oftmals nach monatelanger Wartezeit. Zurzeit müssen PatientInnen bei mir über 2 Jahre warten, bis sie einen Platz für Psychotherapie erhalten können. Sie können sich vorstellen, was das für massive Entwicklungs- und Folgeschäden für die Kinder und Jugendlichen mit sich bringt und somit dann auch gesellschaftlich und wirtschaftlich. Eine Kürzung der Honorare in dieser Situation ist nicht nur wirtschaftlich problematisch, sondern auch ein fatales gesellschaftliches Signal. Psychische Gesundheit wird weniger wertgeschätzt als somatische Medizin. Schon heute kämpfen viele Kolleginnen und Kollegen mit steigendem Praxispersonal und Energiekosten. Eine zusätzliche Reduktion der Honorare gefährdet die Versorgungssicherheit und schreckt den psychotherapeutischen Nachwuchs ab, der sowieso zurzeit mit der Umstellung der Ausbildung und den hiermit zusammenhängenden Unklarheiten und finanziellen Einschränkungen zu kämpfen hat. Das ist nur ein Ausschnitt jetzt der Zuschriften. Es war relativ ähnlich. Das ist jetzt aus meinem Wahlkreis, wie ich eben schon erzählt hatte, der sehr ländliche Raum Steinfurt. Und ja, deswegen, ich lasse Ihnen jetzt das Wort.
Ja, glaube ich, Herr Vorsitzender, ja. Vielen Dank. Ich habe, Sie können sich vorstellen, dass auch mich natürlich als Abgeordnete sehr viele Zuschriften dazu erreicht haben. Und tatsächlich ist das natürlich eine Frage, die wir als Politik begleiten können. Wir hatten eine ähnliche Entwicklung ja bei den Hebammen. Aber die Vergütungssysteme, die werden natürlich nicht politisch festgelegt. Und das ist auch richtig so und gut so, sondern eben in den freien Verhandlungen zwischen dem der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem GKV-Spitzenverband. Von daher haben wir als Politik natürlich die Rolle zu sagen, wir vergessen euch nicht. Wir sehen, dass es hier eine Problematik gibt. Wir können oder die Gesundheitspolitiker sicherlich auch mit darauf hinwirken, dass die Verhandlungen vielleicht noch mal neu aufgenommen werden. Ich kenne jetzt den Hintergrund nicht so genau, um das einschätzen zu können. Aber es ist keine politische Setzung oder Entscheidung gewesen, sondern eben das Ergebnis einer Verhandlung. Warum die jetzt so in Anführungsstrichen schiefgelaufen ist, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich die Hintergründe nicht genug kenne. Aber vielleicht können wir uns, also die Gesundheitspolitiker, denke ich mal, werden damit befasst sein. Aber natürlich kann man sich vorstellen, dass das für die Versorgung schwierig ist. Sowieso die lange, lange Psychotherapeutenausbildung, ich glaube 7 Jahre mittlerweile, muss man studiert haben und sich ausbilden lassen, sorgt ja dafür, dass wir eh schon recht wenige, gerade Kinder- und Jugendpsychotherapeuten haben. Das ist natürlich nicht wünschenswert, aber natürlich haben wir auf der anderen Seite auch Einsparungsnotwendigkeiten in der GKV. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich der Hintergrund gewesen sein, aber genau sagen kann ich es Ihnen an dieser Stelle nicht, sondern nur sagen, dass wir es politisch natürlich über den Gesundheitsausschuss auf der Agenda behalten können. Und da dürfte ich dann in dem Zusammenhang, weil das passt gerade ganz gut, noch ein anderes Thema auf die Agenda setzen, weil neben der mentalen Gesundheit gibt es natürlich auch noch die körperliche Gesundheit. Und ich habe wahrgenommen, dass wir im Bildungsausschuss ja eine Anhörung jetzt bekommen werden zur Kinderkrankenpflege. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt bei dieser Anhörung. Wir haben ja in der Kinderkrankenpflege durch die Einführung der Generalistik ein bisschen eine schwierige Situation kreiert. Ich weiß nicht, ob Ihnen das hier bewusst ist. Die Vertretungen der Kinderkrankenpflege haben das damals sehr deutlich gemacht, dass auch die jetzige Generalistik davon ausgeht, dass jemand, der Kinderkrankenpflege erlernen möchte, erstmal, ich glaube, 1,5 Jahre generalistische Ausbildung macht und dann die Spezialisierung in der Kinderkrankenpflege. Das kommt aber bei den Krankenhäusern in dieser Form nicht an. Also Menschen, die mit Kindern arbeiten wollen, die wollen mit Kindern arbeiten und nicht erst 2, 3 Jahre mit Erwachsenen. Und von daher würde ich Sie sehr bitten, vielleicht ein bisschen ein Augenmerk auch mit auf diese Anhörung und auf dieses Verfahren und die Frage, wie können wir diese Spezialisierung der Kinderkrankenpflege stärken, zu werfen. Weil wir am Ende in eine Situation kommen, in denen wir zum Beispiel die Bettchen haben mit den Frühchen und dann nicht mehr die spezialisierten Ausbildungskräfte, die diese Frühchen versorgen. Und das wäre für die, neben der mentalen Gesundheit, für die Gesundheitsversorgung von Kindern eine negative Entwicklung. Ich werde das auch im Auge behalten, was bei der Anhörung rauskommt und gerne mitverfolgen, dass wir vielleicht es schaffen, diese Qualifikation, diese hochqualifizierten Kräfte eher zu stärken. Die steht ja im Raum, den Beruf sogar ganz abzuschaffen, weil er eben wenig bis gar nicht mehr angewählt wird. Aber wir werden irgendeine Lösung brauchen für die medizinische Versorgung von Kindern. Und auch die Kinderkrankenpflege ist natürlich eine berufliche Qualifikation, die wir dringend im System erhalten müssen und nicht schwächen sollten.
Ja, zum Social-Media-Thema. Ich finde es erstmal gut, dass wir da gerade sehr viel drüber debattieren, dass sich die Bundesregierung der Thematik annimmt. Ich sehe das tatsächlich auch so, dass bei dem Doomscrolling und es viele auch Inhalte gibt, die problematisch sind, die jugendgefährdend sind. Ich finde es auch problematisch, dass bisherige ja, europäische Gesetzgebung aus dem Digital Services Act, wo man sich auch mal angucken müsste, wird das eigentlich vernünftig umgesetzt. Auf der anderen Seite habe ich schon die Sorge gerade, also nee, ich möchte noch eine Sache da hinzufügen. Und zwar finde ich, mir ist auch wichtig, die Perspektive einzunehmen, dass Kinder und Jugendliche ja auch ein Recht auf Teilhabe haben, auch ein Recht auf Zugang zu freien Medien. Und ich schon finde, dass wir da auch gucken müssen, dass man das gut in Einklang bringt. Also dass man nicht pauschal irgendwie sagt, okay, wir kicken euch jetzt raus aus den sozialen Medien und ihr dürft diese Art von Medien erst konsumieren, wenn ihr irgendwie volljährig seid. Also das kann meines Erachtens auch nicht die Lösung sein. Auf der anderen Seite, ja, also es sind sehr viele sozusagen negative Nachrichten, mit denen es eine Dauerkonfrontation gibt. Aber es ist schon so, dass ja auch viele, also auch ganz objektiv, sich Dinge für diese Generation verschlechtert haben, die sehr, sehr belastend sind. Also wenn ich so überlege, den Zustand, was können wir noch gegen den Klimawandel machen? Als ich ein Kind war, da war die Message, naja, okay, wir haben noch 30 Jahre Zeit, um das Problem irgendwie zu fixen. Und jetzt sind wir in der Situation, ja, die Zeit ist eigentlich abgelaufen. Wir können jetzt noch Schadensbegrenzung machen, aber es geht eigentlich nur noch darum, wie schlimm es jetzt werden wird und wie viele Menschen fliehen müssen und welche Teile der Erde bewohnbar bleiben und wo es ganz besonders schlimm wird. Und auch die Sicherheitslage in Europa, als ich Kind war, war nicht, also so, dass jetzt 2 Länder weiter Krieg ist. Im Nahen Osten ist die Situation noch weiter eskaliert. Es gab auch natürlich schon vor 20, 30 Jahren bewaffnete Konflikte und auch Kriege in der Welt. Aber gerade ist die Sicherheitslage ja massiv eskaliert, auch hier in Europa. Es wird über Wiedereinführung des Wehrdienstes gesprochen. Junge Menschen, die jetzt ausziehen von zu Hause, das erste WG-Zimmer oder die erste eigene Wohnung suchen, gerade in den Ballungsräumen, ist es extrem schwer. Junge Menschen haben wenig finanzielle Ressourcen. Diejenigen, die ein finanzstarkes Elternhaus im Hintergrund haben, für die geht das vielleicht noch. Für andere wird es da schon sehr, sehr viel komplizierter. Und das kann man ja auch nicht wegwischen. Und man kann ja jetzt nicht sagen, okay, wir reden oder berichten nicht mehr darüber oder ihr geht jetzt nicht mehr auf Social Media und dann sind diese Probleme plötzlich weg. Und das, was die Kollegin Herrmeier gerade angesprochen hatte, also auch diese Kürzung in der Psychotherapie, wo man ja eh das Problem hat, dass man auf einem Schlüssel irgendwie aus den 90er Jahren noch operiert und sich mittlerweile auch, sage ich mal, das Bewusstsein für psychische Erkrankungen massiv verbessert hat. Wir wissen, dass es einfach viel mehr auch psychische Erkrankungen gibt und das Gesundheitssystem ist da gar nicht drauf ausgerichtet. Und jetzt, ich verstehe auch, also jetzt bei den Mental Health Coaches, wenn man sagt, okay, das Programm ist nicht effektiv genug gewesen, ist nicht in die Breite gegangen, aber dann zu sagen, okay, weil es nicht überall präsent war und nicht alle erreicht hat, stampfen wir das Programm jetzt ein und wir kündigen aber nicht an, wie wir stattdessen eigentlich in die Fläche gehen oder wie wir das stattdessen zu einem Standard machen können, dass psychosoziale Arbeit für Kinder und Jugendliche auch besser verfügbar wird. Das finde ich schon schwierig. Und ich war jetzt auch vorletzte Woche bei mir im Wahlkreis unterwegs, bei den Jugendmigrationsdiensten. Und wenn ich mir da angucke, so Kinder- und Jugendplan oder generell, wenn man mit den Leuten aus der Jugendarbeit spricht, die sagen schon, also die letzten Jahre sind extrem hart gewesen. Und es wird ganz bitter darauf gezählt, dass es jetzt endlich wieder einen Aufbau, eine Erhöhung der Finanzierung und der Strukturen gibt, weil sie die Angebote, die es in den letzten Jahren gegeben hat, eigentlich kaum aufrechterhalten können in der Jugendarbeit. Unter anderem auch bei Kindern und Jugendlichen, die Probleme in der Schule haben, die vielleicht über eine Sozialarbeit auch Hilfe benötigen. Wie kann ich meinen Schulabschluss eigentlich machen? Wie kann ich den nachholen? Diejenigen, die Probleme haben, in die Ausbildung oder ins Studium zu finden. Und da ist es ja extrem wichtig, dass sie diese Angebote auch wahrnehmen können. Und uns wird aber sehr viel in der Breite eben berichtet, dass diese Sozialarbeitsangebote eben schwer aufrechtzuerhalten sind und dass auch analoge Treffpunkte wie Jugendzentren oder andere Dinge, ja, dass das auch schwierig geworden ist. In vielen Kommunen gibt es die Herausforderung, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr zum Schwimmunterricht gehen können oder dass man sich irgendwelche sehr speziellen Lösungen überlegen muss, damit der Sportunterricht oder der Schwimmunterricht noch stattfinden kann. Ich weiß, dass die Bundesregierung das nicht alles lösen kann. Das sind auch ganz viele landespolitische Themen und kommunale Themen. Das ist mir durchaus bewusst. Worauf ich hinaus wollte, war ja der Vorsitzende Hose das auch angesprochen hatte. Die Expertinnen und Experten haben halt immer wieder betont, wie wichtig die Rolle der Schule ist, was dort angeboten wird, Kunstunterricht, Bewegung, Musik, aber auch außerschulische Trefforte, Jugendzentren, Vereine. Und deswegen wollte ich nochmal nachbohren, was denn abseits von der Frage, wie ist der Medienkonsum, weil ich habe den Eindruck, da wird sehr, sehr viel drüber gesprochen, sowohl von der Regierung als auch von uns als Abgeordneten. Aber was sind denn andere konkrete Maßnahmen, die gerade diskutiert werden, mit denen wir auch rechnen können, dass sie auf den Weg gebracht werden? Auch wenn mir sehr bewusst ist, dass das nicht alles die Verantwortung der Bundesregierung ist, dass das auch in gemeinsamer Arbeit mit den Ländern und Kommunen gemacht werden muss. Aber wenn Sie uns da noch mit auf die Reise nehmen könnten, was gerade in Ihrer Gesamtstrategie Mental Health noch andere Maßnahmen sind und das ein bisschen näher noch beschreiben könnten, das fände ich sehr gut. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke, Frau Slavik. Also wir hatten ja die Anhörung oder die Petition auch zum Thema Sharenting, glaube ich, da war es. Und ich habe da zumindest noch mal betont, dass wir eigentlich einen Dreiklang brauchen aus Beteiligung, Befähigung und Schutz. Ich habe nur den Eindruck, und ich glaube, deshalb wird es jetzt gerade auch so dominant, das Thema, dass man über Schutz und Kinderschutz im Netz im letzten Jahrzehnt eigentlich kaum sprechen konnte, ohne dass man sich der Gefahr ausgesetzt hat, dass man als Zensursula zum Beispiel in die Geschichte der Bundesrepublik eingeht. Ja, vielleicht erinnern Sie sich an die Diskussion. Ursula von der Leyen hatte damals vorgeschlagen, kinderpornografische Plattformen im Darknet stärker zu regulieren und wurde dann in einer öffentlich medial gepushten Debatte, die eigentlich nur darauf hinauslief, sie möchte das Internet abschaffen, wirklich zerlegt. Also das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen. Und wir haben jetzt eine ganz andere Debattenlage. Das sagen uns auch alle Kinderschützer. Die sagen, wir sind froh, dass wir zum ersten Mal Rückenwind haben für unsere Forderungen, dass die Gesellschaft in der Breite feststellt, so kann es eigentlich nicht weitergehen wie bisher. Aber das Thema Beteiligung und auch Befähigung gehört natürlich genauso dazu. Da sind wir natürlich gerade beim Thema Beteiligung auch sehr angewiesen auf die Plattformbetreiber, die im Moment, es gibt ja zum Beispiel auch in Anführungsstrichen kindgerechte Angebote, zum Beispiel YouTube Kids. Nur mir sagen Eltern, wenn ich mein Kind eine halbe Stunde vorsetze, dann ist es völlig wuschig und nicht mehr ansprechbar. Also auch da spielen die Algorithmen, also nicht nur die Inhalte, was sehe ich, ist das jetzt ein kindgerechter Inhalt, in dem jetzt zum Beispiel keine Ahnung, politische Botschaft enthalten ist oder ein gewalttätiger Inhalt. Das ist nicht unbedingt nur kindgerecht, sondern wie schnell werden die Inhalte konsumiert und ausgespielt und so weiter. Also das ist schon ein Thema, was man mit den Plattformbetreibern eigentlich diskutieren müsste. Nur die haben im Moment nicht so viel Veranlassung, das zu diskutieren. Und deshalb setze ich da sehr auf die Europäische Union und den Digital Fairness Act, dass wir hoffentlich dort auch eine sinnvolle Regulierung bekommen und dann als Europäische Union auch entsprechend auftreten können gegenüber diesen Konzernen. Denn es scheint doch auch darauf hinauszulaufen, dass man sagen muss, wir brauchen da eine gewisse Schlagkraft. Nur Freiwilligkeit ist im Moment zumindest nicht zielführend. Vielleicht einmal zum Thema der Kinder- und Jugendhilfe und das, was Sie geschildert haben, was Sie zurückgespiegelt bekommen. Das stimmt, das meiste davon ist Landesaufgabe. Und der Bund kann immer Modellprojekte machen, so wie auch die Mental Health Coaches. Aber natürlich kann man ein solches Projekt von Bundesseite nie so ausfinanzieren, dass wir an jeder Schule in Deutschland dann einen Mental Health Coach haben. Und da würden wahrscheinlich noch viele sagen, das ist zu wenig. Deswegen war es auch gut und sinnvoll, das Modellprojekt nicht weiterzuführen und zu gucken, wie können wir das System anpassen. Und wir haben in der Kinder- und Jugendhilfe ein großes Problem. Wir haben sehr viele Individualansprüche definiert, was an sich natürlich nicht falsch ist, was aber im Moment dazu führt, und wenn Sie vielleicht auch in einem Kreistag sitzen oder einem kommunalen Parlament, dann werden Sie damit schon konfrontiert worden sein, dass die Kosten in der Kinder- und Jugendhilfe durch die Decke gehen, weil wir Einzelfallbetreuung haben. Also bei mir im Landkreis zum Beispiel kosten die teuersten 4 Fälle 1 Million. Das ist eine ganze Menge für einen kleinen Landkreis. Und wenn man hier in Berlin schaut, da gibt es noch weitere Fälle, die wesentlich teurer sind. Da muss man sich auch fragen, wie kommt es denn, dass wir Kinder und Jugendliche haben, die eine so intensive Betreuung benötigen? Aber natürlich, und da werden wir jetzt auch, die Reform der Kinder- und Jugendhilfe geht jetzt gerade ja, oder unsere Vorschläge gehen in die Verbändeanhörung, uns die Frage stellen müssen, wie können wir das System stärken? Und bei den Individualansprüchen, um sowas aufzubauen wie eine gute Jugendarbeit zum Beispiel in der Kommune, dass es Ansprechpartner in Institutionen gibt, dass die Jugendzentren erhalten bleiben, die immer als erstes auf der Streichliste stehen, wenn es um die Haushaltskonsolidierung geht, dass wir eine gute Struktur vor Ort erhalten können, damit Kinder und Jugendliche in die Struktur kommen und wir weniger von diesen Individual- und Einzelfallhilfen kommen. Da werden wir Vorschläge vorlegen. Das bekannteste Beispiel sind sicherlich die Schulbegleitungen. Wenn Sie in Schulen gehen, das werden Sie wahrscheinlich auch schon häufiger gespiegelt bekommen haben, dass die Lehrer sagen, wir haben zum Teil 3, 4, manchmal sogar 5 Erwachsene im Raum sitzen, weil wir so viel Schulbegleitung haben. Wir könnten aber auch durch eine Ausstattung Systems mit Klassenassistenzen Inklusion genauso gut, vielleicht sogar besser gewährleisten. Aber wir bekommen das Personal gar nicht mehr, weil die Kommune gar kein Geld hat, weil schon die Schulbegleitung eben so teuer ist. Also da zu einer anderen Systematik zu führen, sodass wir die Strukturen für Kinder und Jugendliche stärken, das ist sicherlich ein Schritt, der auch systematisch dann etwas bewirken wird. Muss ich mal gucken, ob ich alles beantwortet habe. Psychosoziale Arbeit für Kinder und Jugendliche. Ja, Also ehrlich gesagt, ich war ja auch mal Landespolitikerin. Das ist schon eine Landesaufgabe. Ne? Also Schulsozialarbeit und Schulpädagogen zur Verfügung zu stellen, ist eine Landesaufgabe. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch mit der SGB-8-Reform, weil wir jetzt ja auch in den verpflichtenden Ganztag gehen, dazu kommen können, dass auch Schulen besser ausgestattet sind zukünftig, auch in der Nachmittagsbetreuung. Das wird, wir haben den Fachkräftemangel, wir haben die finanziellen Schwierigkeiten in den Kommunen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das alles gleich regelt, aber ich glaube, das ist eigentlich der beste Weg, weg von der sehr kostenintensiven Individualbetreuung hin zu einem guten, starken System von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.
Gut, dann lasse ich Frau Slavik noch mal, aber wir sind ein bisschen zeitlich limitiert, deswegen vielleicht ein bisschen kürzer.
Nur als einen Satz, das würde ich sehr begrüßen, diese Unterstützung für den Ganztag, weil das auch ein Modell ist, was von vielen ExpertInnen hier in unseren Gesprächsrunden immer wieder betont wurde, wie viele Möglichkeiten der Ganztag bietet auch ja. Angebote auszubauen.
Ja. Auch mehr vernetzen.
Der Kollege Reichert noch kurz.
Ja, der Kollege Hose hat ja am Anfang berichtet, dass wir zwei Traditionen hier haben.
Oha.
Die eine ist, wer zu spät kommt, wird vom ehemaligen Schulleiter gemaßregelt. Und die andere Tradition, die haben, glaube ich, in erster Linie wahrscheinlich wir drei in Gang gesetzt, aber wurde danach jeweils von den Expertinnen und Experten in den Anhörungen aufgegriffen, sowohl von den Care-Leavern als auch von der Bundesschülerkonferenz, von den Pflegeeltern und auch von den Kinderärztinnen und Ärzten. Und das ist das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz.
Ja.
Und mir macht insbesondere deutlich, dass das in den meisten Sitzungen hier gar nicht aus dem politischen Raum von uns angesprochen wurde, sondern von den Praktikerinnen und Praktikern, deutlich, dass es sich da nicht nur um eine Symbolik handelt, sondern sich dadurch ganz konkrete Auswirkungen erwartet werden. Und daher meine Frage an Sie, wie stehen Sie zum Thema Kinderrechte ins Grundgesetz?
Das ist ja eine schöne Tradition.
Ich bin auch immer ganz begeistert.
Ohne die Kinderrechte. Na gut, also ich kann Ihnen jetzt eine persönliche Meinung dazu wiedergeben, aber ich sitze hier natürlich nicht für mich persönlich, sondern auch in der Funktion der Bundesregierung. Und da muss ich sagen, in der letzten Legislatur wurde das, oder ich glaube sogar in der vorletzten war es ja schon, wurde das heiß diskutiert zwischen den Fraktionen und es hat sich im Endeffekt keine Mehrheit, keine verfassungsändernde Mehrheit dafür gefunden, weshalb ich jetzt auch in der neuen Funktion gesagt habe, ich werde es nicht als Oberstes auf die Tagesordnung setzen, weil es in der Diskussion darum vielleicht uns Zeit und Ressourcen raubt für das, was wir wirklich im System ändern müssen. Ich persönlich für mich gesprochen muss ich sagen, dass ich gerade in der Erfahrung in den Besuchen mit vielen Institutionen durchaus Anknüpfungspunkte sehen könnte, wo es Verbesserungen bringen könnte. Da muss man aber sehr genau hingucken. Natürlich gilt, und das ist ja auch das Argument immer wieder, zu sagen, Kinder sind erstmal auch Menschen und damit gelten die Menschenrechte. Und wenn wir anfangen, verschiedenste Gruppen aufzunehmen, kommen wir doch zu einer sehr starken Vereinzelung des Begriffs von Menschsein. Das sind sehr grundlegende Debatten. Ich finde aber die Kinderrechte als Instrument auch gerade für Kinder sehr gut, muss ich sagen. Also auch da, wo ich war und wo Kinderrechteschulen waren oder wo ich mit Kindern gesprochen habe über ihre Rechte. Ich fand das schon beeindruckend, wenn man kleinen Kindern sagen kann oder fragt, was sind denn eure Rechte? Und sie sagen, ja, also mein Recht ist, mich darf niemand schlagen, mir darf niemand wehtun. So, das hat schon was Empowerndes für so ein Kind. Aber vielleicht sollten wir uns auch in der Arbeit für Kinder, in der politischen Arbeit, auf die Dinge konzentrieren, die wir wirklich bewegen können und nicht zu sehr in der Diskussion verlieren um eine Grundrechtsänderung. Zumal wir, glaube ich, gerade auch, selbst wenn wir uns hier jetzt gerade sehr gut verstehen, vermutlich keine verfassungsändernde Mehrheit im Parlament hätten.
Also vielen Dank, dass wir auch diese Tradition noch gepflegt haben. Ich sage es mal so. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken, zum einen für die Zeit natürlich, aber auch für, wenn ich das sagen darf, die tiefgründigen Antworten. Und ich danke auch nochmal ausdrücklich den Mitgliedern der Kinderkommission, weil ich hoffe, es ist auch heute wieder deutlich geworden, dass wir uns vielleicht von dem einen oder anderen, wie sollte ich das sagen, von der einen oder anderen Sitzung hier im Deutschen Bundestag ein bisschen unterscheiden, dass wir wirklich versuchen, sachlich bei allen Unterschieden, die es natürlich auch weitergeben soll und die wir auch natürlich politisch haben, sachlich im Sinne der Kinder und Jugendlichen einzusetzen. Und ich glaube, Sie haben sich da wunderbar eingefügt, dass wir wirklich versucht haben, die Dinge zu besprechen und auch konkret zu überlegen, wie geht es jetzt weiter. Deswegen freuen wir uns, wenn Sie uns zu Family Influencer dann nochmal eine Rückmeldung geben, dass wir an dem Thema Pflegeeltern, Care-Lieber, dass wir da konkret dranbleiben und bei mentale Gesundheit und Jugendschutz in sozialen Medien, da sind wir ja sowieso im ständigen Austausch. Wir nehmen das Angebot gerne an. Sie haben vorhin gesagt, das soll sozusagen heute die Initialzündung sein für eine Zusammenarbeit. Ich denke, das nehmen wir sehr, sehr gern an und möchte mich ausdrücklich nochmal bedanken, dass Sie das auch so aufgreifen, was wir hier machen, weil das ist am Ende für uns schön, aber vor allen Dingen ist es für die Menschen schön, die uns hier besuchen und uns zuschauen, dass sie merken, diese Kinderkommission, die kann auch wirklich was erreichen. Und ich glaube, das sollte die Qualität dieser Arbeit sein, hier, dass wir genau das sind, was wir vielleicht heute im besten Fall waren, Stichwortgeber, Menschen, die Themen nach vorne bringen. Wir haben diesen ganzen Komplex blinde Flecken genannt, also dass wir uns auch mit Themen beschäftigen, die vielleicht noch nicht so auf der Tagesordnung sind. Und deswegen bin ich dankbar, wie gesagt, dass das heute auch mit der Regierung, mit Ihnen zusammen so gut funktioniert hat. Und jetzt werden wir natürlich gucken, was wir im Konkreten erreichen können. Ich danke herzlich für das Gespräch und schließe damit den öffentlichen Teil.